und in Radio Frei begrüßt euch heute Reino. Willkommen. Wir haben Mittwoch, den 15. Oktober des Jahres 2025. Und ihr hört Radio Frei und ihr hört das Magazin Unterdessen. Noch einmal willkommen. Das Programm von heute ist, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, abwechslungsreich. Es geht um verschiedene Themen, insgesamt 4 mit längeren Wortbeiträgen und dazwischen noch um einige Einsprengsel, die sich mit Ereignissen an diesem 15. Oktober beschäftigen. Und dann gibt es ein paar Veranstaltungshinweise und mal sehen, was dann zwischendurch noch so alles anfällt. Die 4 Beiträge, die ich vorbereitet habe, beschäftigen sich einmal mit dem Frosch und dem Vogel, mit unserer Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel, die Folge 88, heute der Beschwerer, womit nicht etwa der Briefbeschwerer gemeint ist. Nein, nein, einer, der sich immer wieder beschwert. Dann habe ich eine Wissenschaftsecke vorbereitet, die sich heute mit dem Thema Klima beschäftigt. Und im Anschluss an diese Wissenschaftsecke zum Thema Klima haben wir gewissermaßen passend dazu ein Interview mit Felix Eckhardt, der über das Thema postfossile Freiheit am 23. Oktober hier in Erfurt einen Vortrag halten wird. Und das passt thematisch zum Klima und zur Umwelt und überhaupt und sowieso ganz gut. Und schließlich habe ich ein Interview geführt mit Antje Horn über ein Thema, von dem ich, bis ich dieses Interview geführt habe, gar nicht wusste, dass es das eigentlich gibt. Und auch da kann man hingehen, aber erst am 24. Oktober. Auf dem Weg hier ins Radio hatte ich mich gefragt, machst du was zum Wetter? Und dann habe ich mich gefragt, wie ist denn das Wetter heute? Und ich bin zum Ergebnis gekommen, nicht so richtig. Also eigentlich gar nicht. Also es ist eigentlich kein Wetter. Und dann habe ich mich gefragt, gibt's das denn einen Zustand, in dem wir kein Wetter haben? Und dazu fällt mir nur ein Schlagzeug ein. Willkommen noch einmal bei diesem Unterdessen. Und der Song, den ich jetzt spiele, der ist ein Begrüßungssong, ja, aber er ist im Radio nicht so wirklich ausführbar, denn er heißt Hereinspaziert.
Hereinspaziert, hereinspaziert, hier sehen Sie Sensationen für eine Mark herein. Spaziert, das wird sich für Sie lohnen. Hereinspaziert, hereinspaziert, das Kind zahlt halbe Preise. Hier amüsiert sich jung und alt auf ganz enorme Weise. Lange ist der Platz ganz leer, 2 Hektar im Quadrat. Er liegt ein bisschen außerhalb von unserer kleinen Stadt. Die Einfallstraße führt vorbei am Eck, da wohnen wir. Mein Vater hat dort sein Geschäft, mit Selter und mit Bier. Zweimal im Jahr, wenn Kirmes war, klang's von dem Platz laut herüber und ich freute mich darüber. Hereinspaziert, hereinspaziert, hier sehen Sie Sensationen. Für eine Mark hereinspaziert, das wird sich für Sie lohnen. Hereinspaziert, hereinspaziert, das Kind zahlt halbe Preise. Hier amüsiert sich jung und alt auf ganz enorme Weise. Eines Tags stand ich allein vor seinem bunten Zelt. Die Neugier kämpfte mit der Angst, er war für mich ein Held. Ich weiß nicht mehr, wie es geschah, zuerst war alles schön. Als draußen längst schon dunkel war, ließ er mich wieder gehen. Seit dieser Zeit klingt es noch heut, fast wie ein quälendes Fieber, jede Nacht zu mir herüber. Hereinspaziert, hereinspaziert, hier sehen Sie Sensationen. Für eine Mark hereinspaziert, das wird sich für Sie lohnen.
Alexandra war das, hereinspaziert. Und dieses Hereinspazieren geht natürlich beim Radio nicht. Ihr könnt schlecht in den Radioapparat reinkriechen. Ich dagegen kann ins Radio gehen. Und wenn jemand von euch Lust hat, beim Radio mitzumachen, kommt. Hier ist Radio frei und hier ist offen. Dieser Tag trägt die Nummer 15. Oktober. Und zum 15. Oktober habe ich natürlich auch einen Song rausgesucht, der heißt 15. Oktober. Und ich kenne ihn nicht und werde ihn jetzt kennenlernen. Er ist auch ganz kurz, The Timekeepers.
It's October 15th and let's head to Oktoberfest and get some pints. It's Oktoberfest on October 15th. On October 15th, I make my scene by the lake at Oktoberfest. Oh, I love October 15th. October 15th. Then let's head to Oktoberfest and get some pints. It's Oktoberfest on October 15th. On October 15th, I make my scene by the lake at Oktoberfest. Oh, I love October 15th. October 15th.
Vor 145 Jahren ereignete sich etwas, mit dem man über Jahrhunderte schon gar nicht mehr gerechnet hatte. Man wollte es immer wieder, aber man hatte nicht damit gerechnet, dass man es doch noch hinkriegt. Und dann ist irgendwann 1842 ein Zentraldombauverein gegründet worden. Zu Köln war das. Und der hat sich die Vollendung des Kölner Doms auf die Fahne geschrieben und die Einweihung des Kölner Doms wurde gefeiert vor 145 Jahren. Und dieser Bau hat begonnen im Jahre 1248. Es hat also sage und schreibe 632 Jahre gedauert, vom Baubeginn bis zur Vollendung. Und da überlegt man ganz kurz, wie ist das noch mit der Kritik an der deutschen Bauverwaltung, dass alles so lange dauert? Aber bei diesem Fragezeichen lasse ich es sein Bewenden haben und komme zu einer Einleitung dessen, was ich als Musik alles rausgesucht habe heute. Bell und Sebastian haben den folgenden Song gesungen und warum ich das rausgesucht habe, erkläre ich gleich. Das war The Colors Gonna Run von Bell and Sebastian. Gar kein Song, sondern ein Instrumental. Und ich bin auf Colors Gonna Run deswegen gekommen, weil ich heute hätte sagen können und mich länger dazu hätte auslassen können, dass es einen berühmten Geburtstag gibt, heute zu feiern. Nein, nicht der Geburtstag ist berühmt, sondern der Mensch ist bekannt, der heute Geburtstag feiern kann. Er lebt noch, das kann man ja nicht bei allen sagen, die ich hier immer so anspreche. Und zwar hat heute Chris de Burgh Geburtstag. 1948 ist er geboren und Chris de Burgh hat einen Song komponiert, der mir wahnsinnig gut gefallen hat damals, der mir heute immer noch wahnsinnig gut gefällt. The Lady in Red heißt der. Und da wusste ich, als ich diesen Geburtstag gesehen habe, du musst heute The Lady in Red spielen. Und daraus ergab sich dann, dass ich mir gesagt habe, dann nimm doch einfach heute Farben als Motto deiner Musik. Das habe ich am Anfang natürlich schon mal wieder durchbrochen und das wird auch noch weiter das eine oder andere Mal durchbrochen werden. Aber ich habe Songs, die sich mit allen Farben beschäftigen und beim Raussuchen ist mir aufgefallen, es gibt unglaublich viele Songs, die sich mit der Nichtfarbe Black beschäftigen. Black ist ja nicht wirklich eine Farbe, anders als Weiß, die eine Zusammensetzung aller Farben darstellt. Und trotzdem ist es so, dass Black ein außerordentlich beliebtes Thema in Songs ist. Da gibt's also Lady in Black, wir haben Painted Black, wir haben Black Velvet und so weiter und so fort. Wir kommen darauf im Einzelnen zurück. Auch Weiß ist ein häufiges Thema und die bunten Farben in Anführungsstrichelchen, die kommen gar nicht so übermäßig häufig vor. Aber darauf werden wir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle Stelle nochmal zurückkommen können. Jetzt wenden wir uns erstmal einem Thema zu, das immer wieder mit unserer Kommunikation zu tun hat und das die Rubrik führt Switch vom Frosch zum Vogel, heute die Folge 88. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, die Folge trägt den Titel Der Beschwerer und wie man mit dem Beschwerer umgeht und das Ganze sich vielleicht etwas leichter und konfliktfreier machen kann. Darüber sprechen jetzt Marie und ihre Gäste.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt,
weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Wir sind zurück bei Switch vom Frosch zum Vogel und ich freue mich, dass Lukas Osburg und Miriam Binder hier sind. Hallo.
Hallo.
Ihr seid TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation und Woche für Woche treffen wir uns hier und besprechen Dinge.
Ja.
Meistens konkrete Beispiele. Und das war gerade eine ganz gute Formulierung, denn im heutigen Beispiel geht es genau darum, um Konkretheit oder Unkonkretheit. Folgendes wurde uns zugetragen. Eine Person beschwert sich über andere Leute in einem, sagen wir mal, in irgendeiner Organisation, Verein oder Gruppe oder so, immer so ein bisschen indirekt hintenrum oder irgendwie so. Und dann findet irgendwann mal ein Gespräch deswegen statt und sie wird gebeten, nochmal jetzt konkret zu sagen, was sie eigentlich stört. Und die Person wird dann wieder allgemein und wird nicht konkret. Und dieses Spiel wiederholt sich immer wieder, bis nach einer Stunde das Gespräch vorbei ist und die verstehen wollten, was ihn antreibt, wissen immer noch nicht genau, was ihn eigentlich stört, weil er nicht konkret was sagen konnte.
Also jemand beschwert sich ziemlich allgemein und die andere Person sagt, ja, bitte mach's mal konkreter.
Ja, und dann passiert das nicht. So, ne? Also mach's mal konkret und dann kommt nichts Konkretes. Und die Frage ist, was kann man tun oder warum ist es überhaupt so oder wie könnte das strategisch anders laufen, dass aus dem Gespräch irgendwie die Leute zufriedener rausgehen?
Na, dann ist es schlau, erstmal zu gucken, warum ist es überhaupt so, Gefühle und Bedürfnisse, und dann zu gucken, wie kann man sich die mit anderen Strategien erfüllen, die Bedürfnisse.
Also jetzt schon sehr allgemein gefasst, ja. Ein sehr allgemeines Beispiel, ne?
Ja.
Und gleichzeitig, wir hatten uns ja heimlich vorher schon unterhalten, hatte ich dich so verstanden, dass das häufiger in Gesprächsformaten auch passiert, in unterschiedlichen Gesprächsformaten. Und dass nichts Konkretes dann...
Ja,
genau. Also auch auf die Frage, mach's doch mal konkret.
Kommt halt nichts, genau.
Kommt nichts.
Ja.
Oder eben weiterhin schwammig, allgemein.
Genau.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, denn mach's mal konkret ist schon ein Lösungsansatz. Ich kann mir vorstellen, dass die Person noch gar nicht dabei ist, nach Lösungen zu suchen und bereit ist, auf Lösungen einzugehen oder etwas anderes in den Blick zu nehmen,
ja,
weil sie selber noch gar nicht verstanden wurde und
ja,
sich möglicherweise selber noch gar nicht verstanden hat.
Ja.
Das vielleicht, weil ich glaube, diese Frage, mach's doch mal konkret, basiert auf dem Wille nach Verstehen. Also, dass sie verstehen wollen, was eigentlich sein Problem ist.
So, ja, Selbstausdruck, so, ich will dich gern verstehen, sag bitte konkreter, was du meinst.
Ja.
Oder ich hätte gerne Klarheit,
ja, so ist
mach's
es
bitte konkreter.
Genau,
genau, ja. Ja, und vielleicht ist ein Ansatz wirklich, da sind jetzt Halbexperten schon gefragt, Gefühle, Bedürfnisse zu vermuten. Wie könnte es der Person jetzt gerade gehen? In der Situation, wo die sich so...
Ganz allgemein beschwert.
Ganz allgemein beschwert, genau.
Was die beschwerende Person, wie die sich fühlt.
Unzufrieden, weil, würde ich erstmal vermuten. Mh. Also so wie ich es jetzt aus der Geschichte...
Denn ich kann mir vorstellen, alle anderen, die darum bitten, dass es konkret wird, sind irritiert,
ratlos.
Möglicherweise, je nachdem, wie in welcher Häufigkeit das passiert, auch langsam genervt, frustriert,
ja,
weil sie gern verstehen möchten, weil sie gern Klarheit hätten, weil sie
oder
gern
dann auch irgendwann die Zeit anders nutzen.
Ja, genau,
Zeit sinnvoll nutzen, Sinnhaftigkeit,
nutzen.
Ja.
Denn eine Stunde Gespräch ohne wirklich handfeste Ergebnisse, in welche Richtung auch immer, das ist schon kostbare Lebenszeit,
ja,
finde ich.
Ja. Und okay, ja. Und die beschwerende Person, hat man die jetzt auch schon mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen?
Die sich die ganze Zeit beschwert.
Auf jeden Fall ein Bedürfnis nach gesehen werden, würde ich
besehen und
sagen.
Werden, gehört werden, ja.
Verstanden.
Verstanden werden.
Wie fühlt man sich da? Traurig. Oder wenn man das nicht kriegt?
Na, schau mal rein. Wenn du selber.
Wenn ich das nicht kriege.
Wenn du selber merkst, du erzählst und keiner versteht dich. Keiner will dir auch zuhören. Immer wollen sie irgendwas von dir. Mach's mal konkret. Nee, kann ich gerade nicht. Will ich nicht. Es ist einfach gerade alles scheiße. Das ganze Jahr ist scheiße.
Traurig, unsicher, einsam. In die Richtung würde ich vermuten.
Hilflos. Braucht möglicherweise Selbstorientierung.
Aha, interessant. Jetzt ploppt bei mir wieder die, ich ziehe wieder die Schublade auf. Und was machen wir jetzt damit? Also ich fand das eigentlich ganz schön. Die zwei Seiten haben wir, glaube ich, ziemlich gut getroffen. Behaupte ich jetzt mal. Aber was machen wir jetzt damit?
Na, wenn tatsächlich, wenn das wieder kommt mit dieser Person oder mit einer anderen, da draußen in dieser weiten Welt, kann man das genauso erstmal auch. Das ist ja spannend. Wir sind ja erstmal nicht unbedingt zum Handeln verpflichtet, nur weil uns jemand etwas erzählt. Sondern in dem Moment kann ich ja wirklich zuhören. Und wenn mir noch nicht so leicht fällt, Gefühle oder Bedürfnisse zu vermuten, ob jetzt alltagssprachlich oder wirklich so klar akkurat, sage ich mal, in GFK, kann ich auch erstmal wiederholen, was bei mir angekommen ist. Also was hat die Person, die sich da beschwert, genau gesagt? Und mit genau meint, ich wiederhole die Sätze, die er oder sie sagt.
Wenn ich mir das nicht so genau merken kann, dann sage ich es relativ allgemein, was ich verstanden habe. Das habe ich von dir verstanden, dann hast du noch das gesagt und das oder so ähnlich, das kam bei mir an, ja.
Und dann fragen, ist es das, was du sagen willst? Ja. Oder auch nein. Und
kann
wenn ein
auch
Nein
sein,
kommt?
Kann auch sein, dass der Gegenüber sagt, hey, wieso wiederholst du meine Worte? Was ist denn das für ein Quatsch? Kann sein.
Gibt
auch. Ja.
Try and error.
Ja.
Also einfach Versuch macht klug, ne? Probieren.
Ja.
Und häufig, also ich vermute, die Person rechnet ja gar nicht damit, dass sowas passiert
jetzt.
Dass plötzlich jemand wiederholt, was er oder sie sagt. Und das macht dann schon mal so, oh krass, da hört mir ja jemand zu.
Aha.
Ja, manchmal ist es so eine Minute lang und dann ist es geklärt. Also obwohl das so oft schon vorher vorgekommen ist.
Ja. Also ich hatte vorhin auch ein Gespräch, da habe ich sehr, sehr viele Informationen bekommen und wollte es am Ende auch zusammenfassen. Also von der einen Seite war so ein, würde sagen, 5 Minuten Monolog und ich habe es dann in 2 Sätzen nochmal zusammengefasst. Mit so stichpunktartig und habe dann gesagt, ist es das auf dem Punkt, was du mir sagen wolltest? Habe ich jetzt alles wirklich zusammenfassend greifbar? Und dann kam, ja, okay, cool. Na? Also die Person will sich ja auch erstmal alles von der Seele reden und der Mecker-Person vielleicht auch.
Okay, aber nehmen wir jetzt auch, dann was ist das Ziel? Dann hat man eine Art Verbindung oder so erstmal.
Ja, genau.
Weil es muss ja trotzdem weitergehen, weil es ja trotzdem bisher dann weiter so allgemein ist. Dann wiederholt man halt das Allgemeine und weiß ja immer noch nicht mehr.
Und das ist ja das Spannende, dass ich in dem Moment auch sagen kann, also wenn ich das Ja habe, ist es das, was du sagen wolltest? Habe ich dich da richtig verstanden? Und dann kommt ein Ja. Und ich möchte gerne noch ergänzen. Kommt ja möglicherweise auch. Und das dann auch wieder zusammenfassen. Dass ich dann sagen kann, okay, das alles habe ich jetzt, das ist jetzt angekommen und jetzt bist du bereit, von mir mal was zu hören. Denn ich möchte wirklich einen Weg finden, wie wir es anders gestalten können. Und da bin ich im Moment ratlos und brauche Ideen, also brauche Unterstützung. Was hast du dir denn vorgestellt?
Ja. Oder vielleicht, also ich hätte jetzt in der Situation keinen konkreten Vorschlag, aber vielleicht auch einfach einen konkreten Vorschlag bringen. So. Also bei mir erfüllt sich, wenn ich dir eine halbe Stunde zuhöre und nur Gemecker in Anführungsstrichen höre, erfüllen sich da einige Bedürfnisse nicht. Zum Beispiel Miteinander, Lebensfreude, Zeit sinnvoll nutzen. Und dann kann man sagen, für mich erfüllt sich das, wenn ich das und das tue. Lass das uns doch so machen. Möchtest du das so machen? Ja, oder halt gemeinsam drüber nachdenken. Ich bin auch so der Typ für lieber gemeinsam drüber nachdenken. Mir fallen auch mehr Ideen ein, wenn ich mit jemandem zusammen drüber nachdenke.
Ja. Hm. Also konkrete Lösungsideen schon bringen, ja, wie man es denn anders gestalten, ja, kann.
Wir stellen Wecker auf 5 Minuten und wenn die 5 Minuten vorbei sind, dann schweigen wir nur noch.
Und genauso kann man ja in dem Moment auch, wenn man es bezieht auf die Situation, sowas wie Gesprächsregeln vereinbaren auch mal und sagen, du pass auf, heute ist jetzt das 4. Mal innerhalb von 3 Wochen, dass wir 1 Stunde hier zusammensitzen und am Ende nichts Konkretes bei rauskommt, außer dass du das mitteilst. Und mir ist wichtig, die Zeit wirklich sinnvoll zu nutzen und mit einem greifbaren Ergebnis dann am Ende rauszugehen. Hast du eine Idee, wie wir was machen können? Das wäre vielleicht auch was.
Mhm.
Oder pass auf, ich würde gern das und das, also dass ich nicht vom anderen erfrage, sondern ich würde es gern so und so machen beim nächsten Mal.
Ich schreibe jetzt die Gesprächsregeln hier auf und die haben wir immer in der Tischmitte liegen. Und wir halten uns beide dran oder wir halten uns alle dran. Wenn sich jemand nicht dran hält, dann macht man sich irgendein Signal, ja, aus zum Beispiel.
Ja. Eine Klingel, 50 Cent ins Sparschwein, irgend sowas.
Schauen wir mal, ob da Inspirationen dabei waren für die beteiligten Menschen. Das ist, glaube ich, eine schwierige Situation. Aber soweit muss es für diese Woche hier reichen.
Na gut.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Bis dann.
Vielen Dank an die Beteiligten dieses Gesprächs, die einem mit dieser Gesprächsreihe immer wieder Hoffnung geben, dass man besser miteinander auskommen kann, als es vielleicht im Moment gerade ist. Und da die Farbe der Hoffnung grün ist, habe ich einen Titel rausgesucht, der heißt Green Onions. Green Onions, grüne Zwiebeln. Und grün ist natürlich eine Farbe, die in völlig unterschiedlicher Art und Weise interpretiert werden kann. Und eine andere Interpretation schicke ich gleich mal hinterher von Beyoncé. Beyoncé, Green Light hieß der Song. Und Green Light habe ich deswegen ausgesucht, weil er einen wunderbaren Übergang zu einem Thema hat. Da will ich nur auf einen Geburtstag hinweisen. Vor 140 Jahren, heute am 15. Oktober, wurde nämlich James Francis Hurley geboren. Kaum jemand kennt diesen Namen. Ich weiß, mir war er auch nicht besonders gut bekannt, aber ich wusste, das war mal ein toller Fotograf. Und dieser Hurley, James Francis Hurley, der hat an zwei Ereignissen besonders großen Anteil oder beziehungsweise an mehreren Ereignissen. Einmal hat er an mehreren Expeditionen teilgenommen und war Fotograf auf solchen Expeditionen Anfang des 20. Jahrhunderts, schon eine Besonderheit damals. Und zwar war er dabei, als Shackleton mit seinem Schiff Endurance zum Südpol aufgebrochen ist. Und dieses Schiff, das kam ja nicht besonders weit und blieb dann im Eis stecken. Und da gibt's ein wunderbares Bild von diesem James Hurley, der das nachts gemacht hat. Eins der berühmtesten Fotos, nämlich von der im Eis eingeklemmten Endurance, machte Frank Hurley in einer Polarnacht. Er verwendete dazu 30 Blitze gleichzeitig. Das muss man dann mit den damaligen technischen Möglichkeiten und unter diesen Bedingungen erstmal hinkriegen. Und er wurde von einem Mann, der auf dieser Expedition mit dabei war, wurde er wie folgt charakterisiert: Hurley ist ein Krieger mit der Kamera und würde überall hingehen oder alles tun, um zu einem Bild zu kommen. Er erzielte für seine spektakulären Bilder Preise, die nie zuvor für ähnliches Material verlangt und bezahlt worden waren, und machte im Grunde vollständig gescheiterte Expedition zu einer der großen Abenteurergeschichten seiner Zeit. Denn James Hurley oder Frank Hurley, der beließ es nicht dabei, etwas zu dokumentieren. Der nahm nicht einfach etwas auf, sondern er wollte immer eine Geschichte damit erzählen. Er war nicht interessiert an reiner Dokumentation. Er wollte aufregende Geschichten erzählen und berühmt werden. Das ist ihm immer wieder gelungen. Eindrucksvolle Schauplätze allein genügten ihm nicht. Schon seine Antarktisbilder hatte er durch technische Tricks oder gewagte Zuordnungen aufgewertet. Er hatte zum Beispiel Aufnahmen gemacht, als Shackleton davonruderte, um Hilfe für die Schiffbrüchigen zu holen. Und von der Rückkehr gab es keine Bilder. Also verwendete Hurley später Aufnahmen von einer Abfahrt, um auch die Rettung zu illustrieren und die Geschichte effektvoll abzurunden. Insoweit war er dann also mit einer der ersten, der aus der Fotografie denn auch gleich eine Geschichtenerzählung machte und, wenn man denn in der heutigen Terminologie das Ganze betrachtet, auch einer, der zum ersten Mal eben ein bisschen Fake-Fotos betrieben hat. Immer wieder kopierte er hochdramatische Szenen von Wolken und Licht in seine Aufnahmen, wenn die ihm etwas zu nüchtern erschienen. Und bei Kriegsbildern, er war dann im Ersten Weltkrieg sehr aktiv als Kriegsfotograf, und bei seinen Kriegsbildern kopierte er auch Flugzeuge oder Fontänen von detonierten Granaten in die Bilder hinein. Auf diese Weise entstand eines der bekanntesten Fotos des Ersten Weltkriegs, der Morgen nach der ersten Schlacht von Passchendaele in der Wüste Negev. Da filmte er die große Kavallerieattacke der Schlacht von Beersheba, die war freilich längst vorbei. Die Bilder, die er von dieser Kavallerieattacke gemacht hat, waren alle nachgestellt. Und der gleichen Haltung entsprachen auch viele Texte zu seinem Film aus Papua-Neuguinea. Und im Zweiten Weltkrieg ließ er erbeutete feindliche Panzer beschießen, um packende Kampfszenen zu liefern. Seine eigene Sicht auf diese Dinge, die ihm natürlich damals auch schon vorgeworfen worden sind, war aber wie folgt. Seine Meinung dazu war, hat er so ausgedrückt: Ein Foto ist kein Dokument dessen, was man sieht. Benutze die Kamera wie ein Maler seinen Pinsel. Die Kamera ist nur ein Stück Technik und du bist ihr Gehirn. Und damit kommen wir zur Farbe Rot.
Crush that kills the pain. The red flag, we've never met the same. The cancer tomorrow don't need.
Red Flag war das. Und die Gruppe hieß, oder der Sänger hieß Billy Talent. Und mit einer roten Flagge versehen sind manche Dinge, die die Umwelt betreffen heutzutage. Und dieser Umwelt, jedenfalls einem Teil dieser Umwelt, ist denn heute auch meine Wissenschaftsecke gewidmet, die sich mit Klima und Klimafolgen beschäftigt. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Die heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich einmal mehr mit dem Thema Klima. Das ist ja fast schon unvermeidlich. Denn in den letzten Wochen sind mehrere Meldungen über den Ticker gekommen, die aufhorchen ließen. So las man Ende September die Meldung, dass in einem neuen Bericht des Planetary Boundaries Science Lab am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gezeigt worden sei, dass mittlerweile 7 von 9 kritischen Belastungsgrenzen des Erdsystems insgesamt überschritten seien, sich also nicht mehr in einem sicheren Zustand befänden. Über diese Meldung hatte ich schon berichtet. Und zu diesen neuen Belastungsbereichen gehört unter anderem auch das Klima, dessen Belastungsgrenzen auch nach dieser Mitteilung jedenfalls schon weit überschritten sind. Nur rund eine Woche später kam die Meldung, dass eine internationale Studie zum Befund gekommen sei, die 4 wichtigsten miteinander verbundenen Teile des Klimasystems der Erde hätten an Stabilität verloren. Das mag man vielleicht nur als eine Bestätigung einer ohnehin schon bekannten Entwicklung ansehen. Dieser Befund hat aber deswegen einen anderen Stellenwert, weil er nicht das Ergebnis einer Modellrechnung ist, sondern aufgrund von Beobachtungsdaten zustande gekommen ist. Der Erstautor der Studie, Professor Dr. Niklas Börs von der Technischen Universität München, sagt dazu, ich zitiere, wir haben jetzt überzeugende, beobachtungsbasierte Belege dafür, dass mehrere miteinander verbundene Teile des Erdsystems sich destabilisieren. Zitat Ende. Und Professor Dr. Tim Lenten von der Universität in Exeter hat das ergänzt mit den Worten, das bedeutet, dass diese Systeme sich kritischen Schwellenwerten nähern könnten, deren Überschreiten abrupte und irreversible Veränderungen mit schwerwiegenden Folgen auslösen könnte. Zitat Ende. Den Forschenden ist es in ihrer Studie gelungen, die Warnsignale für eine Destabilisierung des grönländischen Eisschildes, der atlantischen Umweltzirkulation, des Amazonas-Regenwalds und des südamerikanischen Monsunsystems aufzuzeigen. Diese Systeme interagieren über die Ozeane und die Atmosphäre hinweg miteinander, was zu Wechselwirkungen und Rückkopplung führen kann. Damit destabilisieren sie sich im schlimmsten Fall und verstärken die negativen Folgen für das globale Klimasystem. Gleichzeitig könnten diese Effekte echte Warnsignale überdecken und Kipppunkte noch schwerer vorhersehbar machen. Während aktuelle Klimamodelle diese komplexen Dynamiken noch nicht zuverlässig simulieren können, bieten empirische Daten eine wichtige Möglichkeit, bereits stattfindende Veränderungen zu beobachten. Um Anzeichen der Destabilisierung zu identifizieren und zu verfolgen, entwickelten die Forschenden eine mathematische Methode, die analysiert, wie Systeme sich von Störungen erholen. Die Anwendung dieser Methode auf empirische Daten zeigt den fortschreitenden Stabilitätsverlust in wichtigen Komponenten des Erdsystems. Professor Börs hebt die Bedeutung dieser Studie zur Vermeidung von Missverständnissen denn auch wie folgt hervor. Ich zitiere ihn noch einmal. Auch wenn die genauen Schwellenwerte der Kipppunkte weiterhin sehr unsicher sind, deutet die Evidenz klar auf ein zunehmendes Risiko hin, je weiter die Temperaturen steigen. Mit jedem Zehntel Grad zusätzlicher Erwärmung wächst die Wahrscheinlichkeit, einen Kipppunkt zu überschreiten. Das allein sollte ein starkes Argument für sofortige und entschlossene Reduktionen der Treibhausgasemissionen sein. Zitat Ende. Wegen dieser bisher von vielen Studien belegten Entwicklung haben Ende September zum Abschluss des Extremwetterkongresses gemeinsam die Deutsche Physikalische Gesellschaft, DPG, und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft, DMG, einen Klimaaufruf verfasst. Die Fachgesellschaften kommen darin zur Bewertung, die Beobachtungslage zeige, dass sich die Klimaentwicklung erheblich beschleunigt hat, sowohl in der Atmosphäre wie auch den Ozeanen. Sie weisen deshalb darauf hin, dass eine globale Erwärmung um 3 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau bereits um 2050 nicht ausgeschlossen werden kann. Folglich könnte die zusätzliche Erwärmung in den nächsten 25 Jahren möglicherweise genauso stark ausfallen wie die in den vergangenen 150 Jahren. Vor diesem Hintergrund mahnen die Fachgesellschaften erhebliche Versäumnisse beim Klimaschutz und gleichzeitig ein deutlich höheres Maß an Maßnahmen an. Trotz der sich beschleunigenden globalen Erwärmung hätten die globale Gemeinschaft und auch Deutschland bislang nur unzureichend auf die damit verbundenen Gefahren reagiert. Und der Bedrohungslage infolge der Erhitzung werden bisher zu wenig präventive Maßnahmen entgegengesetzt. Daher wenden sich DPG und DMG mit ihrem Aufruf gemeinsam an die Politik und fordern dazu auf, unverzüglich ein sehr viel wirksameres Programm zur Eindämmung von menschengemachten Klimaänderungen voranzutreiben und die hierfür notwendigen Maßnahmen nicht weiter in die Zukunft zu verschieben. Aus Sicht der beiden Gesellschaften ist es dringend notwendig, Klimaschutz und Klimaanpassung gleichzeitig zu betreiben, da ein Teil der weiteren globalen Erwärmung auch bei intensivsten Schutzmaßnahmen nicht mehr zu verhindern ist und andererseits die Möglichkeiten der Anpassung begrenzt sind. Die Forschenden weisen darauf hin, dass es physikalisch betrachtet kein Restbudget an Kohlenstoffdioxid mehr gibt. Bemerkenswert ist dieser Aufruf nicht nur wegen der Dringlichkeit der Formulierungen, sondern vor allem wegen der historischen Dimension. Frank Böttcher, Vorsitzender der DMG, verweist auf einen gemeinsamen Aufruf von DMG und DPG aus dem Jahre 1987 mit folgenden Worten, ich zitiere: Die in dem neuen Papier skizzierten Entwicklungsmöglichkeiten können eigentlich nicht überraschen. Bereits 1987 haben wir in einem gemeinsamen Papier vor einer weltweit drohenden Klimaänderung durch den Menschen in dieser Dimension gewarnt. Zitat Ende. Im Text des Klimastatements aus dem Jahre 1987 hieß es, ich zitiere das, es besteht der begründete Verdacht, dass schon innerhalb der nächsten 100 Jahre die mittlere Temperatur um etwa 3 bis 9 Grad ansteigen wird, wenn die bisher beobachtete Zuwachsrate in etwa konstant und die Verzögerung durch die hohe Wärmekapazität des Ozeans gering bleibt. Zitat Ende. Bis 2050 werden von den damals genannten 100 Jahren 63 vergangen sein. Die heutige Einschätzung der Fachgesellschaften zeige die Konstanz unserer heutigen Aussagen gegenüber 1987 und unterstreicht die Verlässlichkeit wissenschaftlich abgesicherter Aussagen. Auch der Schlussbewertung von 1987 schließen sich die Gesellschaften weiterhin an. Und die lautet wie folgt: Die Klimaveränderungen sind eine der größten Gefahren für die Menschheit. Und dass all das mit sehr konkreten Gefahren auch für Deutschland verbunden sei, wird noch einmal hervorgehoben. Eine 3-Grad-Welt würde für Deutschland eine erhebliche Zunahme an Extremwetterereignissen bedeuten, vor allen Dingen, was Hitze, Starkregen und Dürre angeht. Heiße Sommertage können gegenüber der vorindustriellen Zeit um 10 Grad wärmer ausfallen und damit zu einer erheblich größeren Gesundheitsbelastung werden. Der Deutsche Wetterdienst zeigte in seinem erst kurz vorher veröffentlichten Faktenpapier zur Entwicklung des Extremwetters in Deutschland, wie sich der Klimawandel in Deutschland in den letzten Jahrzehnten beschleunigt hat und wie er stärker abläuft als bisher. Professor Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung macht deutlich, ich zitiere sie, ohne wirksamen Klimaschutz drohen massive Wohlstandsverluste. Küstenregionen und Städte wären zunehmend vom Hochwasser bedroht, Ernten würden deutlich häufiger ausfallen und Hitzewellen würden die Gesundheit der Bevölkerung massiv beeinträchtigen. In Deutschland könnten die Klimaschäden bis 2050 auf bis zu 900 Milliarden Euro steigen. Weltweit sind bis Mitte der 2040er Jahre Einkommenseinbußen von rund 20% projiziert. Gleichzeitig erfordert die Klimaanpassung jährlich Milliardeninvestitionen. Klimaschutz dagegen ist ein ökonomischer Gewinn. Jeder investierte Euro bringt 1,8 bis 4,8 Euro zurück. Vor allem, weil enorme Schäden verhindert werden. Zitat Ende. Weitere Informationen, der Aufruf in voller Länge sowie wissenschaftliche Hintergründe findet man unter klimaaufruf.dpg-physik.de. Ja, bei den Gesellschaften handelt es sich um Fachgesellschaften. Aber neben ihrem Sachverstand bringen sie durchaus auch nennenswerte Mitgliederzahlen. Die DPG zum Beispiel ist die älteste nationale und mit mehr als 50.000 Mitgliedern auch die mitgliederstärkste physikalische Fachgesellschaft der Welt. Noch ein Blick auf die Folgen des Klimawandels, die in Forschungen natürlich auch intensiv betrachtet werden. Da habe ich mir allein im September insgesamt 6 herausgegriffen, über deren Ergebnisse ich allerdings nur stichwortartig berichten möchte. Das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel hat in verschiedenen Szenarien ermittelt, was der Klimawandel für das Mittelmeer bedeutet. Zu den Ergebnissen zitiere ich hier einen der beteiligten Forschenden mit folgenden Worten: Wir haben festgestellt, dass die Ökosysteme im Mittelmeerraum sehr unterschiedlich auf klimabedingte Belastungen reagieren. Einige sind widerstandsfähiger als andere, aber keines ist unverwundbar. Das hat Meriem Moitahid gesagt und weiter: Nur durch strenge Klimaschutzmaßnahmen können die Risiken auf einem Niveau gehalten werden, an das sich die Ökosysteme noch anpassen können. Durch die Studie konnten wir sichtbar machen, dass schon ein vergleichsweise geringer Temperaturanstieg und weitere klimawandelbedingten Stressfaktoren deutliche Auswirkungen haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass aus Wissen handeln wird. Das sagte Abed El Rahman Hassoun. Das zweite, die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, hat durch Kombination von Satellitenbildern mit einer neuartigen genetischen Analyse entschlüsselt, wie europäische Buchenwälder auf den Klimawandel reagieren. Bislang war es schwierig, die beiden Hauptfaktoren zu unterscheiden, die die saisonale Uhr eines Baumes steuern. Erstens die direkten Umwelteinflüsse wie Temperatur und die genetische Veranlagung des Baumes. Durch die Kombination von Umweltdaten mit den identifizierten genetischen Informationen konnte das Team nun prognostizieren, wie verschiedene Buchenpopulationen auf zukünftige Klimaszenarien reagieren werden. Professor Pfenninger vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt sagte dazu, ich zitiere, dieses präzise Vorhersagemodell ist ein Meilenstein für die Waldbewirtschaftung und den Naturschutz. Unsere Studie macht deutlich, die europäische Buche kann sich gut an veränderte Bedingungen anpassen, wenn bei der Waldbewirtschaftung die genetische Vielfalt erhalten und eine natürliche Selektion ermöglicht wird. Zitat Ende. Die dritte Meldung stammt von der Technischen Universität München. Sie ist der Frage nachgegangen, was der Klimawandel Europas Waldwirtschaft insgesamt kosten kann. Die Studie zeigt, dass die Erderwärmung verschiedene und teils gegenteilige Effekte hat. Zitat: Mit fortschreitendem Klimawandel wird es immer häufiger zu großen Störungen kommen und die Kosten für die Waldbesitzenden werden steigen. Das sagt Rupert Seidel, Professor für Ökosystemdynamik und Waldmanagement an der Technischen Universität München. Und weiter: Während diese im Referenzzeitraum 1981 bis 2005 in Europa noch bei 115 Milliarden Euro lagen, steigen sie in allen von uns berechneten Szenarien deutlich an und könnten bei 4,8 Grad Erwärmung sogar um die 247 Milliarden Euro betragen. Zitat Ende. Gleichzeitig könnten längere Wachstumsperioden, höhere Temperaturen und die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in einigen Regionen Europas zu beschleunigtem Baumwachstum führen. Das Holz gelangt dort schneller auf den Markt. Daraus ergeben sich bei den gesamteuropäischen Betrachtungen nicht nur höhere Kosten durch Störungen, sondern auch höhere Einnahmen. Diese Gewinne verteilen sich aber nicht gleichmäßig über Europa, da sich die Störungshäufigkeit und klimatische Bedingungen innerhalb des Kontinents stark unterscheiden. Viertens. Die Universität Passau hat untersucht, welchen Druck der Klimawandel auf die Pflanzenvielfalt in den afrikanischen Bergen ausübt. Die hierbei erstellten Prognosen deuten darauf hin, dass für fast die Hälfte der Pflanzenarten die geeigneten Lebensräume schrumpfen werden, selbst wenn die globale Erwärmung bis 2100 unter 2 Grad Celsius gehalten wird. Unter Hochemissionsszenarien werden sogar etwa 3/4 der Pflanzenarten betroffen sein. Arten, die in höheren Lagen vorkommen, sogar noch mehr. Grundsätzlich kommen Bäume und Sträucher besser mit den neuen Voraussetzungen zurecht als Kräuter und Farne. Für einige Baumarten jedoch wird prognostiziert, dass sie unter den Szenarien mit hohen Emissionen mehr als 90% ihres geeigneten Lebensraums verlieren und sich das Aussterberisiko entsprechend erhöht. Für Pflanzenarten, die in höheren Lagen oder in geografisch isolierten Gebirgszügen vorkommen, ist die Lage besonders schwierig, da sie praktisch keine Ausweichgebiete nach oben zur Verfügung haben. Diese Studie zeigt, dass über alle Emissionsszenarien hinweg der Verlust an Artenreichtum in den Bergen in Madagaskar und im ostafrikanischen Hochland am höchsten ist. Auch die südafrikanischen Gebirgszüge werden stark betroffen sein. Fünftens. Die Universität Duisburg-Essen hat dagegen untersucht, wie sich die Zusammensetzung von Fischgemeinschaften in Flüssen und Bächen der USA